Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie. Achso, ich muss mich hier irgendwie verkleiden. Ich grüße Sie zu einer Veranstaltung, da Sie einen der interessantesten soziologischen Klassiker zum Thema hat, rechtfertigungsbedürftig ist in jeder Hinsicht, weil wir heute in einer Situation in der Soziologie uns befinden, in der die Kundigkeit in den Arbeiten der Klassiker nicht zwingend mehr vorgeschrieben ist. Ich hatte im vergangenen Semester zum ersten Mal eine Soziologieprüfung von jemand, der oder die, genauer gesagt, keine Weber-Text kannte und keinen Simmel-Text kannte. Die Kommilitonin ist kurzfristig verschreckt, hat ihre Prüfung gut bestanden, aber das bringt natürlich jemand, der in der Lehre arbeitet, zum Nachdenken. Und wie gesagt, es ist natürlich rechtfertigungsbedürftig, eine Vorlesung zu bauen über jemand, der in mancher Hinsicht, wie wir sehen werden, von der Theorieentwicklung unseres Faches auch überholt worden ist und aus gutem Grund überholt worden ist. Dennoch möchte ich den Versuch unternehmen, die theoriestrategische oder theoriesystematische Bedeutung und vor allen Dingen die Innovationskraft der Simmelschen Soziologie Ihnen schmackhaft zu machen. Das ist ja ohnehin die Aufgabe der Lehrenden, Vorspeisen zu servieren und die Hauptspeise Ihnen zu überlassen. Also die Attraktion im Hinblick auf die Soziologie Georg Simmels zu erhöhen. Lassen Sie mich, bevor ich darauf im Einzelnen zu sprechen komme, kurz zu Beginn erläutern, was eigentlich im Kompetenzkern derjenigen, die sich für Soziologie entschieden haben, was im Kompetenzkern verlangt wird, welche kognitive Kompetenz und auch kommunikative Kompetenz in der Soziologie eigentlich abgerufen wird. Und zwar in der Soziologie, die arbeitet. Nicht die Soziologie, die reflektiert, die gibt es ja auch. Eine Soziologie, die für ihre Selbstrekrutierung sorgt, also für ihren eigenen Nachwuchs, der dann in irgendeinem Institut, Exzellenzinitiative oder irgendwas selber in die soziologische Forschung und Lehre einsteigt. Also nicht nur Selbstrekrutierung, sondern die Soziologie arbeitet. Und Gott sei Dank ist die Soziologie eine Disziplin, das mag Sie überraschen, wenn ich das so sage, so frisch, fromm, fröhlich, frei, eine Soziologie, die in der Gesellschaft wie kaum eine andere Disziplin nicht nur gebraucht wird, sondern nachgefragt wird. Ganz gegen, möglicherweise jedenfalls gegen ihre eigene Wahrnehmung, zumindest gegen die Wahrnehmung ihrer Verwandtschaft, ist die Soziologie eine Disziplin, die von ihrer kognitiven Struktur her, von ihren begrifflichen Kompetenzen her, eine Leistungsfähigkeit hat, die sich allmählich rumzusprechen beginnt und die einen Arbeitsmarkt optimistisch werden lässt und nicht etwa einen Arbeitsmarktpessimismus nahelegt. Aber im Hinblick auf was für einen Kompetenzkern? Nun, das Erste, was wir in der Soziologie zur Verfügung haben sollten, und das ist für Sie natürlich nichts Neues, ist Kommunikationskundigkeit. Kommunikationskundigkeit. Also eine elementare Kommunikationskundigkeit, zu der wir, wie wir gleich noch sehen, rechnen sollten. Die Bereitschaft und Fähigkeit, in unterschiedlichen Aktorperspektiven sich synchron bewegen zu können. Ich werde das noch erläutern, was ich mir unter diesem komplizierten Konstrukt eigentlich vorstelle. Aber man kann sagen, Kommunikationskundigkeit, und die kommt zum Ausdruck darin, dass wir als Soziologen in der Lage sein müssen, uns in differenten Aktorperspektiven bezogen auf einen Realitätsausschnitt zu bewegen. Das Zweite, eine Trivialität. Soziologie bedeutet Theoriekundigkeit. Soziologie bedeutet nicht etwa Theorielastigkeit, sondern Soziologie zu betreiben bedeutet systematisch Theoriekundigkeit zu demonstrieren und selber zu praktizieren. Also wir verabschieden uns von der Vorstellung, dass Theorie irgendwie so etwas für akademische Diskurse sei, dass man möglichst schnell wieder zu verlassen habe, und dann kommt die Wirklichkeit oder dann kommt das reale Leben oder dann kommt der Mensch oder dann kommen die Systeme, wie immer man es formulieren wird. Theoretisch die Realität zu erschließen, gehört mit zum Kompetenzkern der Soziologie. Also insofern Theoriekundigkeit. Und zur Theoriekundigkeit dürfen wir zählen den State of the Art der eigenen Disziplin argumentativ vertreten zu können. Den State of the Art bedeutet die Soziologie nicht in einer verklärenden Perspektive, Simmel hat aber gesagt, sondern die Soziologie vertreten zu können nach dem State of the Art, also nach der höchsten Entfaltungsstufe ihrer begrifflichen Entwicklung. Und das bedeutet, andere mögen das anders sehen, das bedeutet Kundigkeit in Kommunikationssoziologie. Wenn wir uns die Frage stellen, welches ist in der modernen Soziologie die Zentralbegrifflichkeit, mit der über verschiedene Ansätze hinweg argumentiert und gearbeitet wird, dann ist es der Begriff Kommunikation. Und der Begriff Kommunikation, den im Übrigen weder Simmel, der ja unser Thema sein soll, noch Max Weber zur Verfügung hatte, dieser Begriff der Kommunikation ist der Zentralbegriff der modernen Soziologie, wie sie in der kognitiv komplexesten Version zweifellos von einem Autor wie Niklas Luhmann zu Papier gebracht wurde. Also in eine Systematik der Argumentation übersetzt wurde. Ich werde an verschiedenen Stellen noch darauf kommen, warum wir nicht eine Luhmann-Vorlesung machen, die man auch machen könnte. In Klammern vor allen Dingen in Frankfurt. Klammer zu. Aber Luhmann gehört zu den Theoretikern, die diese Kommunikationsbegrifflichkeit, die Zentralbegrifflichkeit einer modernen Soziologie auf eine sehr subtile, in sich unvollständige, aber gleichwohl subtile Weise artikuliert hat. Wenn ich mich also frage, irgendwie im dritten, vierten, fünften Semester, was muss ich eigentlich können? Also was zählt zur Zentralkompetenz? Nicht nur Kommunikationsfähigkeit selber, sondern Artikulationsfähigkeit in der modernsten Version des soziologischen Denkens. Also ich muss in der Lage sein, die Luhmannsche Systemtheorie vielleicht nicht in Gänze, aber in ihrer grundbegrifflichen Anlage, in ihrer theoretischen Systematik zur Verfügung zu haben. Und ich sage auch an dieser Stelle nicht ohne, ja, so einen gewissen Stolz, dass diese moderne Soziologie, die unter anderem eben von Luhmann artikuliert wurde, erstens auf den Klassikern der Soziologie aufbaut und zweitens, was noch wichtiger ist, die Soziologie ist, die weltweit diskutiert wird. Also irgendwie soll dieses Bologna ja irgendwie dazu führen, dass sie auch mal Frankfurt verlassen. Wir wissen alle, dass das nicht mehr geschieht, sondern ich fange irgendwo an zu studieren und höre da auf zu studieren. Also vielleicht 2% gehen dann auch mal nach Tokio oder Buenos Aires. Also wie das eigentlich gedacht war mit der Mobilität, das Gegenteil ist ja, wie Sie sicher längst wissen, eingetreten. Die Leute bleiben alle an ihren Mutteruniversitäten oder First Universities. Aber sollten die einen oder anderen von Ihnen auch mal irgendwie so ein Surfing-Semester in Lissabon oder ja, überall, wo es schön ist, also Bordeaux oder so, vorhaben, dann können Sie damit rechnen, dort wird Luhmann diskutiert. Oder sagen wir, dort wird moderne Kommunikationssoziologie diskutiert. Zweitens also nicht nur Kommunikationsfähigkeit, sondern Theoriekundigkeit. Und genau gesprochen gehört zur Theoriekundigkeit Theorievergleichskundigkeit. Nicht nur, dass ich mich sozusagen als ein ausgewiesener Luhmannianer in Diskussionen beteilige, alles so typisch Luhmann oder so, wie du redest, sondern für die Kernkompetenz unserer Disziplin gehört eine Kundigkeit in differenten theoretischen Perspektiven. Im Prinzip, das ist jetzt natürlich eine idealisierte Konstruktion von Kernkompetenz, die ich nicht etwa in einem Semester erwerbe, sondern die ich sequenziell, sukzessiv erwerbe. Aber im Prinzip gehört drittens die Theorievergleichskundigkeit mit zu unserer Kompetenz. Also ich gehe auf einen Kongress oder ich gehe auf eine Tagung oder ich gehe auf eine gegenstandsbezogene Thematik, die mich aus irgendwelchen Gründen interessiert. Und im Kern habe ich dann die Fähigkeit, Argumentationen, theoretische Argumentationen unterschiedlicher begrifflicher Herkunft und unterschiedlicher innerer begriffslogischer Konsistenz untereinander zu vergleichen und ineinander zu übersetzen. Damit komme ich auf die vierte, könnte man sagen, Kernkompetenz für die Soziologie, die ich am Anfang schon angedeutet hatte, die Übersetzungskundigkeit. Ich muss in der Soziologie aus dem Stand übersetzen. Die Soziologie ist wie keine andere Disziplin, eine hermeneutische Disziplin. Und hermeneutische Disziplin bedeutet nicht nur, sie hat eine Affinität zur hermeneutischen Methodologie, nicht zwingend, verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt andere Methodologien in den Sozialwissenschaften, die gleichermaßen eine Dignität haben, aber die Soziologie als eine berufsbezogene Kompetenz hat die Hermeneutik im Zentrum ihrer Arbeit. Und die Hermeneutik, also die Fähigkeit der Übersetzung, bezieht sich auf die Relation, die immer thematisch ist in der Soziologie, auf die Relation von Handlungsregeln oder Kommunikationsregeln und deren Wahrnehmung aus der Perspektive der Akteure, die die Regeln zur Anwendung bringen. Wir werden noch sehen, die Soziologie macht eigentlich nichts anderes systematisch als Regelrekonstruktionen. Sie erzeugt Regelrekonstruktionen. Die Akteure bewegen sich in einem nicht durchschauten Netz von Erwartungen, Wünschen, Dispositionen, kaum begriffen, kaum in ihrer Eigenwahrnehmung präsent, bewegen sich die Akteure in einem Raum, also wir alle, in einem Raum von Erwartungen, Wünschen und Dispositionen. Was die Soziologie dem entnimmt, das können wir ganz abstrakt bezeichnen als Regeln. Und wir werden noch sehen, die Regeln ganz einfach sind systematisch auf Kontexte bezogen. Handlungskontexte, in denen Regeln zugemutet werden, denen Akteure folgen und die die Soziologie zu rekonstruieren hat. Und jetzt kommt diese, was war das, viertens, diese Übersetzungskunst. Die Akteure, mit denen sie arbeiten, wenn sie also später Schulrektoren beraten, wenn sie eine Großklinik beraten und deren Intensivstationen vor sich haben, wenn sie eine Polizeidienststelle beraten, wenn sie Profiler beim BKA beraten, wenn sie die Lufthansa beraten mit ihren Flugbegleitern, wenn sie die Deutsche Bahn beraten mit ihren Zugbegleitern, wo immer sie als Soziologe arbeiten werden, mit was bekommen sie es zu tun? Mit Aktorperspektiven. Die Akteure erzählen ihnen eine Geschichte über den Kontext, in dem sie sich befinden. Und meistens sagen die Akteure, X ist doof oder Y ist blöd oder mein Chef ist doof oder meine Nachbarkollegin, mit der komme ich nicht aus. Also die Akteure haben eine eigene Aktorperspektive über die soziale Realität, in der sie sich befinden. Diese Aktorperspektive, über die die Realität eines sozialen Systems sich alltäglich reproduziert, diese Aktorperspektive hat die Soziologie zu übersetzen. Die Soziologie übernimmt diese Aktorperspektive und bricht sie perspektivisch durch Theorie. Aber nicht in der Weise, dass die Soziologie sagt, ihr habt alle keine Ahnung, jetzt komme ich. Das könnt ihr mal alles vergessen, da eure Primitivdeutungen der Welt. Jetzt kommt die Soziologie. Sondern die Soziologie nimmt diese Aktorperspektive, um die Rationalität der in dieser Aktorperspektive zum Ausdruck kommenden Realitätsdeutungen selber zu verstehen und komplexer zu interpretieren. In der Tat komplexer zu interpretieren. Soziologie ist insofern tatsächlich, jedenfalls nach meiner Überzeugung, die Disziplin der Komplexitätserhöhung, wohingegen die Akteure legitime Komplexitätsreduktion praktizieren dürfen. Die Akteure dürfen Komplexität reduzieren. Dürfen heißt also in Anführungszeichen, niemand spricht die Erlaubnis oder das Verbot aus, aber ich will nur deutlich machen, Akteure, also wir alle, wenn wir die Soziologie verlassen, haben eine schlichte Version der Welt. Die ist in der Regel ziemlich blöde und einfach. Und mit dieser Schlichtversion kommen wir alle durch das Leben. Und aus der Sicht der Soziologie können wir sagen, Gott sei Dank braucht kein Akteur in der Welt die Soziologie. Kein Akteur, keine kollektiven Akteure und auch nicht individuelle Akteure brauchen für die Lebensführung, für ihre Praxis die Kompetenz der Soziologie. Das haben viele, die Soziologie studiert haben, nicht ausgehalten. Viele werden ganz traurig, aber ich möchte doch gebraucht werden. Puh, was wird da mit meinem Diplom und so und was erzähle ich da zu Hause und so weiter und so fort. Systematisch betrachtet braucht keine menschliche Praxis die Kompetenz der Soziologie. Und das hat hiermit zu tun. Die Akteure, wie gesagt, sie haben eine perspektivisch beschränkte Wahrnehmung der Realität. Und in dieser perspektivisch beschränkten Wahrnehmung der Realität versuchen sie, in Kooperationen sich zu bewegen. Mehr oder weniger gelingend. Aber gemessen an dem Komplexitätsgrad der Soziologie und ihrer Arbeitsinstrumente können wir sagen, ist die Aktorperspektive immer systematisch eingeschränkt. Damit ist schon deutlich, wie man die Soziologie verstehen könnte, wie ich sie gerne verstehe. Die Soziologie ist die Disziplin, wie gesagt, der Komplexitätserhöhung. Und jetzt kommt dieser vierte Punkt mit der Übersetzungskundigkeit. Wir in der Soziologie, um das mal so zu sagen, wir in Deutschland, wir bei der Deutschen Bahn, wir in der Soziologie sind dann idealiter in der Lage, diese Perspektiven ineinander zu übersetzen. Wenn Sie also auf einer Intensivstation mit Krankenschwestern zusammenarbeiten, dann werden Sie denen nicht sagen, lesen Sie doch bitte erstmal Durkheim, dann können wir unsere Supervision fortsetzen. Oder irgendwie so etwas. Oder wenn Sie in die Schulen gehen und diese irgendwie in die traurige Lage einer Autonomie geratenen deutschen Rektoren da vor sich haben, die alle jetzt sagen müssen, wie sie die Handschrift ihrer Schule definieren. Wenn Sie da so Rektoren vor sich haben, da werden Sie denen nicht sagen können, lesen Sie doch bitte Bourdieu. Das ist so unser Bildungssoziologe. Und dann kommen wir wieder zusammen. Sondern im Kern ist die Soziologie in der Lage, aus dem Stand, also in einem ersten Gespräch und natürlich dann analytisch orientiert, auf weitere Gespräche hin angelegt, aus dem Stand in der Lage, wie gesagt, Aktorperspektiven in die Theorie zu übersetzen. Und der zweite Übersetzungsvorgang ist, aus der Theorie in die Aktorperspektive zurück. Aber eben nicht akademisch dünkelhaft. Durkheim sagt dazu, hören Sie mir bitte genau zu, sondern ich muss in der Lage sein, die Durkheimsche, Simmelsche, Webersche Argumentation kognitiv zu erzeugen und rhetorisch in die Alltags- oder in die Aktorperspektive zu übersetzen. Wenn mir das gelingt, dann bin ich ein guter Soziologe. Dann habe ich gute Arbeit geleistet. Damit sind wir bei der Zielsetzung der Soziologie. Die Soziologie mit ihrem Instrumentarium, und dazu soll Simmel ein bisschen beitragen, in dieser Vorlesung wollen wir uns ihn angucken, die Soziologie trägt so betrachtet dazu bei, die Lektüre, die die Akteure von der Realität entworfen haben, die Lektüre perspektivisch zu differenzieren. Wir sind also nichts anderes als Lektüre-Erweiterer. Und wenn wir Glück haben oder, wie sollen wir sagen, wenn wir Erfolg haben, dann wird die ein oder andere perspektivische Differenzierung in dem Kontext, in dem wir arbeiten, aufgenommen. Und eine, sagen wir, eine Routine gewordene Vorurteilsstruktur, die Türken bringen alles durcheinander an unserer Schule, oder diese Wolgadeutschen Russen da, was haben die denn für eine Pädagogik? Die wissen ja gar nicht, was Pädagogik ist. Also eine Vorurteilsstruktur, die sich in einem Kollegium, also in einer sozialen Struktur, ganz schnell eingerichtet hat, wie wir alle wissen, wird durch perspektivische Differenzierung in der Komplexität erhöht. Das ist unser Job. Mehr wird die Soziologie nie erreichen können. Und wenn Sie das so betrachten, kann man natürlich auch sagen, das ist ja immerhin schon eine ganze Menge. Aber mehr wird sie nicht erreichen können. Es sei denn, sie ist selber Bestandteil einer Aktorperspektive, die sich kollektiv gegen definierte Regeln zur Wehr setzt. Aber in diesen Zeiten leben wir nicht und voraussichtlich auch in Zukunft nicht. Die Soziologie ist so betrachtet also eine in diesem Sinne hermeneutische Disziplin, die eigentlich wie die Schauspieler hier am Schauspielhaus in verschiedenen Rhetoriken lernt, sich zu bewegen. Weswegen eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente der Soziologie die Tageszeitung ist. Und vielleicht die Seite aus aller Welt. Weil dort Dinge geschehen und kommuniziert werden, in denen die Soziologie, an denen die Soziologie sozusagen eine Realitätswahrnehmung jeden Tag für sich erzeugen kann und wie ich gerne für die Anfänger in der Disziplin gerne empfehle, diese hermeneutische Kompetenz ausprobieren kann. Mit der Frage, was sage ich als Soziologe zu diesem Phänomen? Da wird irgendwie eine Tierfliegerin von ihrem Tiger gefressen. Das steht in der Zeitung. Ich lese das, bin erschüttert. Und dann ist die nächste Frage, was sagt meine Disziplin? Als Aktor bin ich erschüttert. Ich mag zwar Tiger, aber ich mag nicht, dass die fressen. Also ich bin irgendwie erschüttert. Und dann kommt der nächste Schritt. Was sage ich da eigentlich? Wenn der Zoo anruft und sagt, Sie sind doch Soziologe, nicht machen Sie diese Frau wieder lebendig, aber irgendwie kommen Sie doch mal in unsere Community. Was sage ich da? Das muss man in der Soziologie ausprobieren. Und insofern kann man sagen, ist die Übersetzungskundigkeit eine der wichtigsten Kompetenzen. Und jetzt muss ich Ihnen nicht hinzufügen, dass diese Übersetzungskundigkeit natürlich umso einfacher geht, je mehr ich mich in theoretischen Traditionen selber bewege, über die ich schon gelernt habe, dass man die Realität aus unterschiedlichen Perspektiven lesen kann. Also für die Kernkompetenz der Soziologie ist nicht etwa zwingend eine Distanz zur Aktorperspektive, sondern eine Aufmerksamkeit auf die Aktorperspektive. Also eine Frage, warum denkt dieser Aktor oder diese Aktorgruppe, warum denken die so? Sie können das ja mal ausprobieren. Ich hatte gestern das Vergnügen, über die Cloud nachzudenken, über die Sie jeden Tag etwas in der Zeitung lesen. Also diese Cloud, diese Computerinfrastruktur, die da irgendwie, Stichwort Cloud, da irgendwo hängt, in der wir uns da mit unseren Daten zum Ausdruck bringen und die eine Infrastruktur impliziert mit Erhöhung der Kommunikationsgeschwindigkeit, mit dem Versprechen auf Erhöhung der Kommunikationsgeschwindigkeit, Erleichterung der Kooperation und dergleichen mehr. Ich muss Ihnen nicht erzählen, Telekom, Deutsche Bank, also die Unternehmen haben zunehmend diese Technologie. Und diese Technologie wird in einer Sprache kommuniziert, die wir natürlich alle überhaupt nicht verstehen. Und da kann man sich die Frage stellen, was sage ich als Soziologe zur Cloud? Nun, als Soziologe denkt man über die Konnotationsräume der Wolke nach. Das ist der erste Zugriff. Die Leute erzählen also, das Cloud ist ja interessant, aber ich habe ja gar kein Gerät mehr. Mein Computer ist auch weg und überhaupt, die Cloud ist in Indien, während ich in Bockenheim bin. Also die Leute haben eine Distanz zur Cloud. Die Leute heißt Unternehmen mit 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeitern oder 20.000 oder 40.000. Die Soziologie bestimmt diese Distanz zu einer Technologie. Über die Auslegung der Aktorperspektive, und zur Aktorperspektive gehört in unserem Kulturkreis, Cloud ist Wolke, ist Intransparenz, ist Regen, ist Schutzbedürftigkeit, ist Nichtdurchlässigkeit, ist Unheil. Das ist der Konnotationsraum der Wolke. Gegenüber, ganz einfach, Transparenz, Sonne, Strand, Leichtigkeit, erhöhter Komfort und so weiter. Wolken sind Unheilverkünder. Wolken sind Intransparenz-Signifikanten. Und über diese Bedeutungsstruktur, also diese Sinndimension, können Sie erschließen, oder das ist ein Versuch, die Aktordistanz zu dieser Technologie zu verstehen, nicht zu überwinden, aber jedenfalls zu verstehen. Im Kulturkreis, in dem wir uns alle bewegen, gibt es eine Präferenz für Transparenz gegenüber einer Akzeptanz von Intransparenz. Und die Wolke ist Unheil. Die Wolke hat noch einen anderen Konnotationsraum, den sie eröffnet. Keine Sorge, wir kommen auf Simmel noch zu sprechen. Der andere Konnotationsraum ist Komfort, leichter Transport, schneller Transport. Das gehört auch, Sie kennen das, ich schwebe auf Wolke 7, das gehört auch zum Konnotationsraum der Wolke. Also Erhöhung der Transportgeschwindigkeit und Einschränkung von Krisenerfahrung. Wer auf der Wolke ist, sieht die Krisenhaftigkeit menschlichen Lebens oder sozialer Kommunikationen nicht mehr. Der ist eben, wie heißt das bei der Lufthansa? Über den Wolken, über Nacht, überglücklich. So heißt das, glaube ich. Also, die Soziologie sagt in solchen Situationen, und dann sind wir in einer ganz einfachen Konstellation, die Distanz zur Intransparenz, das kennen wir als soziales Phänomen in unterschiedlichsten Kontexten. Also übersetzen wir in der Soziologie einen realen, von Akteuren beschriebenen Realitätsausschnitt in die Konstruktionen, die unsere Disziplin anbietet über die Realität. Und wir sind, wie gesagt, in der Lage, rück zu übersetzen. Ich muss so allmählich auf das kommen, was ich mit Ihnen hier vorhabe. Das sind jedenfalls, wären das meine einleitenden Antworten auf die Frage, was bin ich als Soziologe, Soziologin? Ich hatte Ihnen gesagt, natürlich sind wir in der Lage, den State of the Art der Soziologie aufzunehmen im Laufe unseres Studiums und im Prinzip im State of the Art artikulieren zu können. Das gilt für Simmel nicht. Wir werden noch sehen, Simmel steht am Anfang der begrifflichen Differenzierung der Soziologie. Wenn wir uns jetzt für einen kurzen Moment auf die modernste Version des soziologischen Denkens einstellen und diese Relation weiter differenzieren, also von Regel und Aktor, dann haben wir in jeder Soziologie, die Sie lesen, haben wir eine Aktorperspektive, also wir haben Akteure, wir haben Sinnzuschreibungen, über die Akteure die Realität erschließen. Wir haben Sinnzuschreibungen und wir haben Konstellationen. Akteure schreiben Gegenständen der Welt, sozialen oder natürlichen, Gegenständen der Welt einen Sinn zu und Akteure begegnen uns in der Soziologie immer in Konstellationen. Die Zentralbegrifflichkeit, könnte man sagen, einer modernen Soziologie bewegt sich in diesem Schema. Wir schauen immer auf Akteure, wir schauen darauf, was diese Akteure sich so ausdenken, also was für einen Sinn sie zuschreiben, was sie so denken, wie findest du X oder Y? Und wir haben im Kern Akteure immer in Konstellationen vor uns. Bei Max Weber heißt das noch soziale Beziehungen. Konstellationen oder soziale Beziehungen, das ist jetzt begrifflich austauschbar und synonym gebraucht. Aber wenn wir Soziologie praktizieren, dann sind auf diese drei Dimensionen unsere Instrumente ausgerichtet. Jetzt habe ich hier eben schon ein K dran geschrieben, Regel und Kontext. Der Kontext begegnet uns in der Regel als eine Konstellation. Nicht wahr? Wir haben nicht eine Flugbegleiterin vor uns, sondern wir haben die Flugbegleiterin in einem Team von, beim 380er von mir aus, 19 Kolleginnen und Kollegen. 19 Leute. Wir haben McDonald's, weiß ich nicht, wie sind das? 7. Wir haben eine Vorlesung, sagen wir 60. Wir haben ein Parlament, kaum noch zählbar, über 600. Wir haben ein Kabinett, ungefähr 15. Wir haben eine Fußballmannschaft, also diese 4:4 leidenden Jogi Löw Fußballer, 11. Und wenn die 11 als Konstellation in ihren Handlungskontext eintreten, dann haben wir 22 in einer agonalen Kampfsituation vor uns. Dann haben wir also eine kooperative Konstellation, die ihrerseits mit einer kooperativen Konstellation in einen agonalen Streit, nicht mit Gewehren, sondern mit Füßen, in einen agonalen Streit eintritt, der zeitlich befristet ist und so weiter und so fort. Also wo immer wir also mit unserer Soziologie hinschauen, haben wir immer Akteure, wir haben immer irgendwelche Vorstellungen. Das ist bei Max Weber in den ersten grundbegrifflichen Paragraphen, diese wichtigen Passagen über den Sinn. Das Sinnverstehen ist konstitutiv für die Soziologie. Da sage ich Ihnen nichts Neues, um Gottes Willen. Also Sinnzuschreibung und in Abhängigkeit von Sinnzuschreibung treten die Akteure, begegnen sich die Akteure immer in Konstellation. Das ist eigentlich die Substanz des soziologischen Denkens, die wir in unterschiedlichen Theorietraditionen wiederentdecken werden. Oder in denen sich Theorietraditionen mit unterschiedlichen Akzentsetzungen bewegen. Und so allmählich laufen wir auf diesen hier eigentlich thematisch werdenden Georg Simmel zu, denn wenn ich das richtig sehe, sind ja kaum Erstsemester hier. Müssen Sie mich dann bei Gelegenheit korrigieren. Sie wissen alle, der Zentralbegriff der Simmelschen Soziologie ist der Begriff der Wechselwirkung. Das ist sein Zentralbegriff. Und jetzt erkennen wir sofort, was Simmel mit diesem Begriff der Wechselwirkung meint, nämlich Konstellation. Simmel, wie wir noch vielfach sehen werden, ist einer der modernsten Theoretiker der Soziologie, weil er immer schon in Konstellationen gedacht hat. Und der hat meine bleibende Bewunderung, dieser Kerl, weil er diese Perspektive um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts in das sozialwissenschaftliche Denken einspeist, das als Denken überhaupt erst entsteht. Also in einer Zeit, die Idee der Wechselwirkung in die geisteswissenschaftliche Debatte bringt, in der die Nachbardisziplin Geschichtswissenschaft und die von ihm hochgeschätzte beginnende Soziologie in Gestalt von Max Weber noch in einem viel höheren Maße, ja was, die Aktorperspektive akzentuiert. Aber das ist jetzt ein Vorgriff. Ich wollte nur zu Beginn sagen, dass wir mit dieser ganz einfachen, das ist ja nun besonders nicht besonders anspruchsvoll, aber das soll es auch gar nicht sein, dass wir mit dieser dreifachen perspektivischen Brechung eigentlich an alle unsere Theoretiker herantreten können und fragen, wie hältst du es eigentlich mit diesen drei Dimensionen? Sie lesen ja nicht nur Simmel, sondern Sie lesen Durkheim und wie diese Herrschaften alle heißen. Und wir können immer diese Frage stellen, wie konzeptualisierst du den Aktor? Wie stellst du dir den vor? Und wie konzeptualisierst du die Sinnzuschreibung? Also wie denkst du dir, wie der Aktor denkt? Und die dritte Frage, wie konzeptualisierst du die, modern formuliert, die Interaktion, die soziale Konstellation, in der sich Akteure begegnen? Und Akteure, das wissen wir jetzt schon, die haben wir immer in sozialen Konstellationen vor uns. Ja, machen Sie mal eine Denksportaufgabe auf dem Nachhauseweg und denken soziologisch über Einsamkeit nach. Die Aktorperspektive der Einsamkeit ist, niemand ist da. Ich bin allein. Auf weiter Flur. Entweder Gott sei Dank, eine Version, oder leider Gottes, andere Version. Einsamkeit aus der Aktorperspektive ist, es gibt keinen Gegenüber. Soziologisch, wenn wir das genau überlegen, können wir das gar nicht denken. Soziologisch ist Einsamkeit, na was? Eine Konstellation. Eine kommunikative Konstellation mit einem gedachten Gegenüber. Der Gegenüber, oder eigentlich muss das ja das Gegenüber heißen, ist kein reales Gegenüber, sondern die realen Gegenüber sind bei der Einsamkeit in ihrer sozialen Bedeutung getilgt. Zugunsten der Präferenz für ein gedachtes Gegenüber. Das kann dann ein Tagebuch sein, eine Droge, Alkohol oder der Tod, Suizid. Da haben wir es immer zu tun mit gedachten Akteuren. Suizid, der Aktor tritt ein in eine Kommunikationswelt, die er als eine konfliktneutralisierte Sozialwelt sich fantasiert. Er hat also eine Sinnzuschreibung von seiner eigenen Situation, zu der es gehört, alle realen sozialen Beziehungen sind widerspruchsgetränkte soziale Beziehungen oder widerspruchsbestimmte soziale Beziehungen. Von daher eine Zumutung, die ich nur zu überwinden glaube, durch den Eintritt in eine soziale Welt ohne Widerspruch. Und der Tod ist eine Sozialwelt oder verspricht eine Sozialwelt, einen Kommunikationsraum ohne Widerspruch. Der Tod ist der Kommunikationsraum ohne ein Nein. Ja, die Ja-Nein-Relation ist in diesem Kommunikationsraum als solche getilgt. So können wir sogar in einer anschaulich isolierten Aktorperspektive die Konstellationswirkung von sozialen Beziehungen noch identifizieren. Simmel, wie gesagt, ist ein moderner Autor in unserer Disziplin, weil Simmel uns in einer Zeit, wie gesagt, in der die Soziologie noch in den Anfängen steckte und sich konzentriert hat auf die beiden ersten Aspekte, Sinnzuschreibungen und Akteure. In dieser Zeit bietet er der Kommunikationsgemeinschaft der Disziplin eine Begrifflichkeit an, die bis auf den heutigen Tag eine extrem moderne Begrifflichkeit ist. Man könnte sagen, Simmel tritt mit der Idee der Wechselwirkung aus dem Stand in den State of the Art der soziologischen Disziplin. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich ihn gerne lese, obwohl er, auch das werden wir noch merken, obwohl er ein Autor ist, der eine kommunikationssoziologisch purifizierte Begrifflichkeit noch nicht anzubieten in der Lage ist. Der Kerl schreibt in der Regel unerträglich, unverständlich sowieso, und man muss eine unglaubliche Bereitschaft der Rezeption mitbringen, das sage ich Ihnen gleich zu Anfang, um nicht an seinen Texten gelegentlich zu verzweifeln. Das wird aufgehoben, diese Frustration, mit der man sich vertraut machen sollte zu Beginn, das wird aufgehoben durch das Versprechen einer unglaublich subtilen, gegenstandsbezogen subtilen Soziologie. Simmel kennen Sie, wenn Sie einmal Kommentare lesen oder in den diesen Lehrbüchern für Soziologie, da gibt es ja immer so Kapitel, wer gehört hier zu unseren Helden. Wenn Sie da das Kapitel Simmel aufschlagen, dann werden Sie die Etikettierung finden, die seiner Soziologie die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Simmel ist ein Feuilletonist. Simmel schreibt eine Feuilleton-Soziologie. Das ist der Einwand, der ihm, wenn wir nicht diese Vorlesung machen würden, der ihm beinahe das Genick gebrochen hätte, der ihm sozusagen Rezeptionshindernisse aller Art in den Weg gelegt hat. Und der Feuilletonismus ist auch einer der Gründe dafür, dass Simmel in der deutschen Universität mit einer an sich hohen Präferenz und hohen Sympathie für geisteswissenschaftliche Reflexionen, dass er in der deutschen Universität eine ganz unheilvolle Rezeption, eigentlich müsste man sagen Nicht-Rezeption, erfahren hat, diese Soziologie, die Simmel vertreten hat an den Universitäten seiner Zeit, vor allen Dingen in Berlin, wurde als eine jüdische Soziologie disqualifiziert und in Gutachten bei Bewerbungen Simmels an verschiedenen deutschen Universitäten, etwa Heidelberg, auf die hin so jemand wie Max Weber mit Nachhaltigkeit versucht hat, ihn zu berufen oder seine Berufung zu betreiben, dass in Gutachten über Georg Simmels Arbeiten seine Soziologie als für junge Leute nicht geeignet, wegen des jüdisch-dialektischen Argumentierens nicht geeignet bezeichnet wurde. Seine Soziologie wurde als Verunklärung des Denkens von jungen Studenten in seriösen Gutachten, nicht irgendwie so in so einem Frankfurter Neue Presse oder so etwas, sondern in seriösen akademischen Gutachten über seine Qualifikation, wurde verbreitet, ich kann Ihnen das gerne auch mal vorlesen, wurde verbreitet, das ist nichts für junge Leute. Da wird eine jüdische Rabulistik als Wissenschaft ausgegeben und wahrscheinlich wissen die meisten von Ihnen ja längst, seine Universitätskarriere ist der Weg eines Nicht-Angenommen-Werdens an der deutschen Universität. 1914, als er, wenn ich das richtig sehe, 60 Jahre alt ist, bekommt er an der Universität Straßburg endlich einen Lehrstuhl. 1914, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es kommt praktisch gar nicht zu Veranstaltungen. 1918 stirbt Simmel. Bis dahin volle Hörsäle, vor allen Dingen in der Zeit, in der er in Berlin gelesen hat. Alles, was in Berlin im Bourdieu, würde sagen, intellektuellen Kräftefeld sich verortet hat, besuchte Simmels Vorlesungen, aber die professionelle Verortung im Universitätssystem als ein bestallter akademischer Lehrer blieb ihm im Grunde verwehrt. Daran sehen Sie auch die Ambivalenz und Komplexität der Begrifflichkeit, mit der er die Soziologie, wie gesagt, bestückt mit diesem Konzept der Wechselwirkung. Das in seinem Innovationspotenzial auch in der damaligen Zeit sogar auch von Weber, obwohl er ihn an die Universität Heidelberg zu holen versucht hat, von Weber nicht angemessen beurteilt. Georg Simmel ist von dieser Konzeption her der Wechselwirkung, also der immer verpflichtenden perspektivischen Brechung des Handelns durch Konstellationen, in denen das Handeln erfolgt. Dadurch ist Simmel ein extrem moderner Autor. Und jetzt muss ich irgendwie auch mal auf das Programm hier zu sprechen kommen. Diese Modernität möchte ich Ihnen zeigen. Und ich möchte Simmel an natürlich exemplarischen Texten, die, sagen wir mal, zum Curriculum der Soziologie zählen, wenn Sie so wollen, zu einem Kanon der Soziologie geworden sind. Diese Texte möchte ich natürlich hier besprechen. Aber ich möchte auch in der Vorlesung den Versuch unternehmen, relativ periphere Texte, die so gut wie nicht bearbeitet sind, einmal auf ihren Innovationsgehalt zu überprüfen. Also, wir werden Simmel hier lesen, natürlich als einen Theoretiker der Mode, natürlich als einen Theoretiker der erotischen Beziehung. Das Schönste zur Erotik stammt von Simmel. Also wir werden schon diese schönen Stellen, wie Adorno sagt, die werden wir uns natürlich anschauen. Aber wir werden auch darüber nachdenken, was sagt Simmel zur Ruine? Was ist die Soziologie der Ruine? Und Ruine, was ist das? Also wir werden Texte lesen, die, wie gesagt, an der Peripherie liegen und die als, was ist denn jetzt los, die Zahnarzt oder irgend sowas, ja, also, die wir nicht ohne weiteres im üblichen Simmel-Kanon vor uns haben. Und das habe ich mir vorgenommen. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, irgendwie, wie beteiligt man sich hier? Außer braven Zuhören und melden und so etwas. Da bin ich etwas überfragt, aber ich denke, ich halte mich an die Üblichkeiten und ich schlage eher vor, für diejenigen, die, also ich meine, für diese Teilnahmeleute, bin ich sofort heute bereit, jeden Schein zu unterschreiben. Ich halte das für Kokolores, diese Teilnahme-Dinger. Also was soll das eigentlich? Also das kriegen Sie heute schon unterschrieben. Weil eine Partizipation ohne ein Minimum an Beteiligung, dadurch, dass ich selber etwas erzeuge und am Ende des Semesters sagen kann, ja, das bin ich, so bin ich in der Disziplin, also im Durchgang durch den Autor, der behandelt wird, das kann ich mir eigentlich, also das kollidiert mit meiner Vorstellung von Universität. Also wenn Sie eine Teilnahme bestätigt haben wollen, die schreibe ich Ihnen blind, schreibe ich, hat teilgenommen, war jeden, was haben wir heute überhaupt, jeden Mittwoch, war jeden Mittwoch da, hat immer in der ersten Reihe gesessen, das kriegen Sie alles unterschrieben. Für die anderen, die also doch irgendwie den intrinsischen, sagen wir mal, Impuls verspüren, sich auch in der Beschäftigung mit Simmel selber auszuprobieren, würde ich vorschlagen, eine Arbeit, ein Essay oder für diejenigen, die mehr investieren wollen, auch eine Hausarbeit zu erzeugen zu Themen, die ich dann Ihnen noch anbieten werde. Also Ihnen noch anbieten werde heißt, ich werde, da wir ja heute uns überhaupt erstmal kennenlernen und Sie die Entscheidung treffen, ob das überhaupt hier mit dieser Wechselwirkung, ob das für Sie überhaupt etwas ist, so eine Wechselwirkung, das müssen Sie ja heute möglichst entscheiden, damit Sie dann für den Fall, dass Sie mit Simmel etwas anfangen wollen, dann auch kontinuierliche Präsenz zeigen. Also ich finde das wichtig, dass man das am Anfang sich sorgfältig überlegt und dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, okay, dann sagt man sich, hier komme ich wieder hin und hier will ich auch was tun. Aber solche so schwankende Partizipationen, so transitorische Anwesenheiten mit transitorischer Abwesenheit, das finde ich nicht so goldig. Sanktionieren kann ich sowas natürlich auch nicht. Das gehört ja zur Freiheit des Hochschullehrers, dass er sozusagen ohne jedwede Sanktionsmöglichkeit ist. Also er stellt sich hier hin und redet, aber Sanktionsgewalt über sie habe ich ja praktisch nicht, Gott sei Dank. Also insofern überlegen Sie sich das. Ich werde das nächste Mal also mit einem Programm kommen, was die einzelnen Sitzungen betrifft. Und ich schlage vor, zu diesem Programm mache ich Ihnen eine Liste mit möglichen Themen, die bearbeitet werden. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie wissen noch gar nicht, was wir lesen, lesen wir für das nächste Mal. Also das wäre mein Vorschlag, dass wir so verfahren. Ich sage für die einzelnen Vorlesungssegmente, kündige ich immer an, was ich lesen werde. Und dann können Sie begleitend zu der Vorlesung sich schon lesend auf diese Texte vorbereiten. Wir werden das nächste Mal behandeln, ja, einen der schönsten Texte, aber das sage ich wahrscheinlich dann jedes Mal, das Abenteuer. Das Abenteuer von Simmel, auch das sage ich, ich mute Ihnen keine große Lektüre zu. Ich bin mir klar darüber, dass alle Wochenpläne von Studis vollgestopft sind mit Veranstaltungen. Ich halte das für unglücklich, aber so ist die Welt nun mal. Und ich weiß, dass Sie sehr viel zu tun haben. Und insofern ist die Lektürezumutung außerordentlich komfortabel für Sie. Dieser Abenteuer, den haben Sie weggeschlürft in der S-Bahn. Der hat gerade mal, ich weiß nicht, so 15 Seiten. Das Abenteuer wäre der Text, den wir dann das nächste Mal lesen. Und wenn Sie sich auf die Texte vorbereiten, dann bedeutet das natürlich auch, dass Sie Ihrerseits die eine oder andere Frage auch vorbereiten können, aber nicht müssen. Zur Vorlesung insgesamt darf ich noch sagen, dass, aber das muss man an einer Universität eigentlich nicht unterstreichen, davon lebt die Universität, dass Sie natürlich jederzeit unterbrechen können und sollen, wenn irgendeine merkwürdige Rhetorik Ihnen nur wie Bahnhof vorkommt. Also die Aktorperspektive, Sie zwingt, um Explikation zu bitten, dann mache ich das natürlich, dann müssen Sie laut aufschreien oder irgendwie sich bemerkbar machen. Das gehört dazu, zu einer Vorlesung. Und ansonsten, wie gesagt, überlegen Sie sich die Sache gut, weil ich es gerne habe, dass wir dann auch ein Semester uns in der vergleichbaren Konstellation wieder treffen und so eine doch dann wachsende Kooperationsatmosphäre erzeugen. Auch das finde ich wichtig für die Universität und freue mich auf den nächsten Mittwoch. Danke.